Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Eigentlich Alles. Und Herr Tuchel, falls Sie im Sommer nichts zu tun haben, wir brauchen immer wieder mal Gäste. Also melden Sie sich einfach bei uns. Also, wird einfach mal wissen, wie es Ihnen geht.
Wie bei allen ist es so, dass wir lieber Jürgen Klopp hätten, aber naja, mein Gott, der macht Pause, von daher würden wir auch Sie anstellen.
Ich glaube, Thomas Tuchel ist so der größte Arsch, den man sich vorstellen kann.
Ganz ehrlich, ich glaub's nicht.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr sympathischer, lustiger Kerl. Der ist halt einfach nur wahnsinnig verbissen. Und ja, Bayern München bricht halt im Moment ein Trainer nach dem anderen. Und das wird auch so weitergehen. Also wenn die nicht massiv umbrechen, dann werden die massiv einbrechen, könnte man sagen. Das ist schon wieder ein sehr, sehr guter Satz. Ich weiß es nicht. Ich bin kein ganz großer Fan von dem, was da passiert. Der Kader ist fantastisch, aber es scheint so zu sein, dass da in der Kabine so viel passiert. Das kriegt man nicht mit. Und da verzweifeln dann halt auch wirklich klasse Trainer wie Nagelsmann und Tuchel, die ich beide für einfach wahnsinnig gut halte.
Nagelsmann wird sich wahrscheinlich jetzt auch denken, warum? Der wird wahrscheinlich ich kann mir schon vorstellen, dass der Tuchel angerufen hat, gesagt, ey, Junge, alles easy, mach dir jetzt einen bunten erstmal bis zum Ende der Saison. Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Ist egal, die Abfindung kriegst du. Und der findet auf jeden Fall einen coolen Job danach, der Tuchel. Also so ist es nicht.
Nee,
also,
der muss sich genau wie Nagelsmann, die müssen sich beide keine Sorgen machen. Also nee. Tuchel, da gibt's ja schon Gerüchte, dass er eh eigentlich immer viel, viel lieber in England bleiben wollte und wahnsinnig gern zu United gehen würde und den Verein neu aufbauen. Und wenn er da dann halt nicht im Hintergrund so einen chaotischen Haufen hätte, wie der FC Bayern das sich gerade darstellt, ich glaube, dann würde er das auch schaffen. Und ich glaube, die machen echt einen großen Fehler, den jetzt gehen zu lassen, weil also der Trainermarkt ist jetzt auch nicht überfüllt an richtigen Klasse-Trainern und ich wüsste nicht, wer sich jetzt Bayern München antun will. Also José Mourinho werden sie nicht holen, der hat ein viel zu großes Ego. Also mir fällt keiner ein, also ne, Gerüchte sind ja Zidane, so ja, nee, ganz ehrlich, das würde halt, also auf der Art wäre es fantastisch, vom Charakter her würde Zidane da auch gut hinpassen, glaube ich, aber gleichzeitig ist es halt auch so, der spricht halt wahrscheinlich kein Wort Deutsch und ich glaube nicht, dass der Deutsch lernen würde, wie es Guardiola gemacht hat und deswegen, und wen will man sonst holen? Also Xabi Alonso ist natürlich die naheliegendste Lösung, aber da gibt's auch einen anderen roten Verein, der das genauso gerne möchte, die tatsächlich im Zweifelsfall nochmal wesentlich mehr Kohle haben. Ich weiß nicht, Sebastian Hoeneß, das Gerücht, der hat jetzt halt eine gute Saison. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Mal gucken, wird auf jeden Fall spannend. Hast du ein Gefühl, wer es werden könnte?
Mein Gefühl ist es tatsächlich jemand, mit dem wir gar nicht rechnen momentan.
Das kann auch sein. Jürgen Klinsmann.
Nee, hatten sie schon. Der ist jetzt bei so South Korea herausgeflogen irgendwie. Habe ich doch bloß im Hintergrund irgendwie nebenbei gelesen, so, dass er dort einen scheiß Job gemacht hat. Irgendwie bei WM-Quali raus oder EM oder irgendeiner Quali ist da irgendwie rausgeflogen. Ist ja auch Latte. Am Ende ist Jürgen Klinsmann auch wieder arbeitslos.
Ich würde auf WM tippen, weil die Chance, dass er aus der EM-Quali mit Südkorea ausgeschieden
ja,
ist. Ich sag mal,
ich dachte so,
die Chance ist da, aber ihm das anzulasten wäre unfair.
Asia Cup oder wie das heißt, Ozeanien Cup heißt es doch da,
glaube ja, genau.
Ich, bei denen. Genau. Ich habe keine Ahnung, wer es wird. Es ist mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ egal ist es nicht, weil es dann irgendwie unterhaltsam auch ist. Mhm. Sportlich gesehen ist es mir relativ egal. Ich hoffe jedenfalls, dass ich denke jedenfalls, dass jetzt bei Bayern München da relativ viel passieren wird im Sommer. Nicht bloß neuer Trainer, sondern auch, ich denke mal, Müller und Kimmich werden nicht mehr da sein nach dem Sommer, beide nicht.
Die Gefahr ist, die Chance ist echt da. Man muss mal gucken, wir werden ja auch sehen.
Vielleicht ist sowas Gutes sogar.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist halt, also Kimmich scheint halt sich selbst für wichtiger zu nehmen, als er ist. Also das
ist ein Arschloch, ey.
Auch ein unsympathisches Arschloch dazu.
Furchtbar.
Und Thomas Müller hat halt seinen Zenit in wirklich jeder Kategorie inzwischen überschritten. Und ja, also wenn der halt noch Fußball spielen will, der soll halt zu 60 gehen oder bei Ingolstadt oder so. Aber ich glaube, das ist kein Spieler mehr, den Bayern München braucht. Dafür haben sie Mathis Tell, der alles besser kann als Müller, aber nicht spielen darf. Und das ist schon eine echte
Jahre Katastrophe. 20 Jahre jünger ist oder so.
Ja, genau das.
Nee, ungefähr. Naja, aber es ist auch ein bisschen, aber Thomas Müller ist wahrscheinlich wirklich Zeit komplett vorbei. Es gibt ja manchmal so auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel American Football oder Basketball oder Eishockey, da werden manchmal entweder so Veteranen geholt oder die werden mit durchgeschliffen, einfach entweder als wegen der Erfahrung, die sie haben, damit sie halt einen jungen Spieler irgendwie noch so eine Art Mentorship, egal, wisst schon, was ich meine, Mentor sein können, oder halt für die Kabinenstimmung. Manchmal gibt es wirklich so Spieler, die sind bloß da, um die gute Stimmung hochzuhalten. Aber sonst haben die keinen Wert.
Das ist sowohl richtig als auch wichtig. Also da kann ich halt als Wolfsburger immer besonders über meinen Verein sprechen. Wir haben zum Beispiel mit Paavo Pervan einen zweiten Torwart, der, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nicht das Zeug hat, in der Bundesliga zweiter Torwart zu sein. Dafür macht er viel zu viele Fehler. Aber der wird also immer eine Chance haben, bei uns zu bleiben, weil er nämlich bei uns in der Kabine einfach ein Aufräumer ist. Der Kicker nannte ihn mal den Atmosphäreminister, Klimaminister. Weil der halt dafür gesorgt hat, dass die Stimmung in der Kabine ist. Jascha Gilavogi war so ein Typ bei uns ganz lange, der halt wirklich aufgepasst hat, den heute noch, also wenn der irgendwie für Mainz eingewechselt wird das erste Mal, dann siehst du so viele ehemalige Wolfsburger Spieler, die halt irgendwie ihm schreiben, so, hey, mein großer Bruder und ich freue mich für dich und mein Papa und mein Onkel, und das ist halt alles so eine enge Bindung, und du brauchst genau diese Spieler, die halt das Team zusammenschweißen, und da gibt es Leute, die können das, die können dann halt auch im hohen Alter sich darauf beschränken, vielleicht nicht ganz so viel zu spielen und sich mehr auf die Kabine zu machen. Das hat Josh zum Beispiel gemacht, auch wenn er jetzt nochmal eine neue Herausforderung gesucht hat und aus irgendeinem absurden Grund Mainz gelandet ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Thomas Müller das nicht kann, und ja, das wird sein Problem.
Ich finde halt immer noch, Philipp Lahm hat es so mit fast perfekt gemacht. Er hat so einen perfekten Zeitpunkt gefunden, zu sagen, gut, Leute, das war's für mich, weil der ist einfach gegangen und alle sagen so, ja, Philipp Lahm, cooler Typ, hat alles gerissen. Der hat einfach keine schlechten oder negativen Nachwirkungen gehabt oder Nachwehen.
Naja.
Ein bisschen schon, aber es geht. Aber Thomas Müller jetzt, gut, wenn er, EM wird er eh nicht dabei sein. Ich schlage mal kurz eine kleine Brücke vom Fußball zum Basketball. Wie immer, Leute, es ist halt furchtbar langweilig bei uns, aber wir haben halt bloß drei Themen gefühlt. Ich habe gestern die Doku über Giannis Antetokounmpo gesehen. Jetzt werden sich alle denken, warum hat er sich schon wieder verschluckt, der gute Mann? Nee, Giannis Antetokounmpo ist einer der besten Basketballer der Welt. Er ist Grieche, gebürtiger Nigerianer, und er hat gerade einen Doku auf Amazon Prime. Die wirklich gut ist. Es ist nicht sehr gut, aber eine gute Doku. Und vor allem nicht nur für Basketballfans, sondern auch so ganz interessant, wie halt jemand aus so ärmlichen Verhältnissen aus Griechenland, aus Athen, dann einer der größten, im wahrsten Sinne des Wortes, und besten und bestbezahltesten Basketballer der Welt wird, oder Sportler der Welt wird fast. Der verdient im Jahr 52 Millionen Dollar. Also ist schon eine Ansage. Und bei ihm ist es so, weil wir erst so drüber geredet haben, Kabine und so, der ist so ein krasser Familienmensch. Das wird auch in der Doku auch sehr, sehr hervorgehoben, dass er ein krasser Familienmensch ist. Er hat ja insgesamt vier Brüder, aber der vierte ist kein Basketballer. Die anderen drei, also die vier sind Basketballer, aber außer Giannis sind alle anderen drei so von mittelgut bis überhaupt nicht gut. Und der schlechteste von den Brüdern ist sein großer Bruder, der heißt Thanasis, und der ist so schlecht im Basketball. Der ist unfassbar. Also der könnte BBL spielen, vielleicht wird er auf der Bank sitzen in der BBL. Das ist kein Spaß. Aber der spielt bei den Milwaukee Bucks, weil Giannis ihn braucht da. Sonst ist er unglücklich. Der hat die krasseste Job-Security auf der ganzen Welt fast. Weil wenn Giannis sagt, ich brauche meinen großen Bruder, dann ist das so. Das ist total lustig. Das ist wirklich eine abgefahrene Geschichte. Der Typ ist eigentlich wirklich, der ist, wie groß ist denn der? 2 Meter oder 2,02 Meter oder so? Und sein Bruder Giannis ist 2,13, hat eine Armspanne von, ich glaube, 2,70 Meter oder sowas. Also er hat wirklich Arme wie ein Affe, wie so ein Gorilla-Affe. Das ist total krasser Typ. Aber ja, die Doku wollte ich einfach sagen, auf Amazon Prime, kann man sich gerne reinziehen. Geht auch bloß 100 Minuten oder so. Und das Problem ist halt immer bei diesen Amazon Prime oder amerikanischen Dokus, dass ich da zu viel immer so gestaged finde, wenn die halt alle an einem Tisch sitzen und so obvious Gespräche führen wie, könnt ihr euch noch erinnern, wie das damals war, um halt auf die Story hinzuleiten. Das finde ich immer so furchtbar unangenehm, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja, das kann ich. Also wer zum Beispiel auch die Formel-1-Doku guckt, die jetzt bald wieder rauskommt, das ist auch immer so, wo du dann merkst. Also am häufigsten ist es ja so, wenn die dann im direkten Gespräch sind und man merkt genau, okay, jetzt hat der ja die Stimme von außen gesagt, frag ihn mal danach, wie es ihm heute geht. Und dann fragt er ihn, wie es ihm heute geht. Und das ist genau das, was dann halt so du merkst, also man hört halt raus sozusagen, wie die dritte Stimme dafür gesorgt hat, dass die zweite mit der ersten was Bestimmtes bespricht.
Genau. Aber jetzt mal weg vom Sport, weil ich glaube, wir bleiben mal beim Fußball.
Richtig.
Dann schließt man die ganze Sportthematik ein bisschen ab. Und zwar ist ja gerade in der Bundesliga, du musst mich noch ein bisschen auch unter uns wahrscheinlich, nicht nur mich, sondern andere auch mal ein bisschen abholen, ist ja gerade das Problem, dass es Investoren sozusagen in die DFL einsteigen wollen oder werden. So richtig habe ich das noch nicht begriffen. Ist das schon fix oder ist das noch in Verhandlung?
Es ist noch viel besser. Vor 5 Minuten kam die Nachricht raus, Verhandlungen sind geplatzt.
Oh, okay. Da hat sich wahrscheinlich die ganze Thematik bei mir gerade ein bisschen erledigt, die ich ansprechen wollte.
Das Problem war, du hattest ja gefragt, dass du es nicht ganz verstanden hast, worum es eigentlich geht.
Richtig.
Die Fans wollen nicht, dass die Bundesliga sich weiter verkauft. Also ne, für viele Traditionsfans ist es ja sowieso schon ein Problem, dass, ich sag mal, so Kommerzkonstrukte in der Bundesliga sind. Sie mögen Red Bull nicht, sie finden Hoffenheim scheiße, Leverkusen und Wolfsburg finden sie doof, obwohl beides, also ne, bei denen wird halt auch immer gesagt, Plastikvereine, was halt Bullshit ist. Leverkusen und Wolfsburg sind halt Werksvereine, damit können wir leben, weil das trifft's halt auch. Aber die sind halt, also das sind halt Vereine, die es geben, die es genauso gibt und die auch genauso Probleme haben mit vielen Entwicklungen im modernen Fußball. Deswegen alle, die so Wolfsburg, die Fans meckern über einen Investoreneinstieg, wie doof sind die? Nee, die sind nicht doof, die gucken nur über den Tellerrand hinaus. Und nur weil es bei uns jetzt irgendwie so ist, heißt es ja nicht, dass uns alles gefällt, was daran passiert. Und das Problem war unter anderem, dass die diese Rechte kaufen sollten, irgendwie, ich weiß nicht, die hätten für einen gewissen Teil der Einnahmen über die nächsten 20 Jahre jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 1 Milliarde bezahlt oder so. Und dafür wären gewisse Sachen passiert. Also die DFL hätte auf verschiedenen Füßen versucht, erfolgreicher zu werden. Und zwar international. Und das halt mit so ganz komischen Sachen. So, die wollten dann irgendwie so ein Internetportal aufbauen, wo man dann nicht die Spiele gucken kann. So, ne? Macht euch keine falsche Hoffnung. Es ist nicht so, dass wir danach dann alle Spiele hätten kostenlos gucken können. Weil da hätte wahrscheinlich keiner was gegen Investoren gehabt. Nein, sie hätten gerne sowas wie YouTube nur für die Bundesliga. Oder ne, so wie wenn man im Game Pass alles neben den Spielen zeigt. So, das ist halt alles ein bisschen doof. So, dann ging es ihnen ganz viel darum, dass sie Piracy-Streaming bekämpfen wollten. Sprich, sie wollten halt verhindern, dass man schwarz sehen kann und sowas. Und ganz viele Sachen. Und das war alles schon nicht so geil, weil man gesagt hat, man verkauft jetzt im Endeffekt einen Teil seiner Assets. Und man hat keinen Plan dahinter so richtig, was daraus werden soll. Weil das sind alles Sachen, da kommen wir der Premier League kein Deut näher. Also die Premier League hat gerade einen neuen Fernsehvertrag unterschrieben. Die machen halt im Jahr das, was die Bundesliga, ich glaube, 3 oder 4 Jahren macht. So, das kriegt man dann auch nicht mit so einer kleinen Einzahlung hin. Und was dann noch dazu kam, es gab 2 Firmen, die zum Schluss noch an diesem Einstieg interessiert waren. Die einen waren, oh Gott, warte mal, wie war denn das? BlackRock? Ist es nicht der Blackstone oder sowas? Also beides so riesige Investmentfonds. Und die sind alle nicht ganz sauber. Der zum Schluss drin war CCC. Also Blackstone hießen die anderen, meine ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steckt bei beiden sogar saudi-arabisches Geld mit drin. Bei Blackstone ist es so, dass die einfach sehr viel saudi-arabisches Geld haben. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor bei denen. CCC sind die auch in die Formel 1 eingestiegen sind. Und da sagt man, was die für die Formel 1 getan haben, kann man auch mit einem Attentat vergleichen. Denen ist es völlig egal, wie der Sport sich entwickelt, was da passiert und denen geht es nur darum, mehr Geld rauszuholen, als sie reingesteckt haben. Und das wussten die Fans und sie wollten halt nicht, dass man einen Teil ihrer Liga so verkauft. Weil das wäre natürlich der erste Schritt gewesen, weil da hätte man gesagt, ja guck mal, jetzt haben wir ja schon den Anteil verkauft. Wenn wir jetzt nochmal für 6 Milliarden, sagen wir mal, noch zwei Anstoßzeiten ändern und vielleicht den Supercup in Saudi-Arabien spielen, dann verdienen wir ja noch mehr Geld. Und das wäre halt, ja, es ist halt diese Bewegung Richtung Hardcore-Kapitalismus, die der Fußball halt schon, also machen wir uns nichts vor, die verdienen auch ohne wahnsinnig viel Geld. Aber die Fans wollen das ja gar nicht so. Also die Fans, die Ultras sehen, die wollen halt nicht, dass das Geld einfach sinnlos rausgepulvert wird. Die wollen Vereine, mit denen man sich identifizieren kann, Spieler, mit denen man sich identifizieren kann. Und sie wollen nicht unbedingt, dass Cristiano Ronaldo hier spielt, weil er hier mehr Geld verdient, sondern dann lieber kleiner und dafür aber unser Ding. Und wenn man gesehen hat, auch wie jetzt die Reaktion auf die Proteste waren, also auf diese Ballwürfe und sowas, das war halt alles auch sehr, sehr persönlich. Und im Endeffekt wurde da ja auch immer nur noch bestätigt, ja, guckt euch mal an, so sind die Fans und euch gehört das nicht. Und man hat recht klar gemacht, im Endeffekt nicht Wort für Wort, aber so, ich sag mal, durch die Hintertür den klar gemacht. Und deswegen wollen wir euch gar nicht hier, weil ihr nervt nämlich und macht uns unseren Investor kaputt. Und so ist es dazu gekommen. Es gab dann noch die Sondersituation, dass es gab eine Abstimmung in der DFL, wo die 36 Erst- und Zweitligavereine darüber entschieden haben. Und das war alles sehr, sehr kurzfristig anberaumt. Und zwar so kurzfristig, dass bei einigen Vereinen ist es eigentlich so, dass der Präsident oder der dahin Abgesandte die Entscheidung des Vereins mitnehmen da muss. Und dann klar sagen muss, okay, der Verein, was weiß ich, Mainz 05 stimmt dagegen, weil die Mitgliederversammlung das so abgestimmt hat. Das war allerdings so kurzfristig, dass es für die meisten Vereine nicht möglich war. Hannover 96 aber hat eine ganz klare Weisung an Herrn Martin Kind abgegeben, den der Verein halt wirklich auch schon aus so einer tiefen Herzlichkeit hasst, weil der so viel kaputt gemacht hat in diesem Verein, auch wenn er ihn gerettet hat, das darf man nicht vergessen, aber er hat auch sehr viel kaputt gemacht, hat mehrfach versucht, ihn sich unter den Nagel zu reißen komplett, ist daran mehrfach gescheitert, hat es aber im Endeffekt doch geschafft, weil er so viel Geld investiert hat, oder so viele kleine Nebentüren geöffnet hat, durch die sein Geld reinfließt, dass da eh nichts ohne ihn läuft. Und der ist halt zu dieser Abstimmung gegangen, die dann überraschenderweise eine geheime Abstimmung war und sagt halt nicht, wie er abgestimmt hat. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist ja eine geheime Abstimmung, muss er ja nicht so. Ja, ist richtig, aber wenn alle anderen halt ihr Ergebnis sagen und dann ist da eine Stimme falsch, also anders, als sie sein müsste, drin, dann wirkt das alles ein bisschen komisch. Und hätte er irgendwann mal gesagt, ja, ich habe dafür oder dagegen gestimmt, dann wäre es ja gut. Aber er hat halt einfach nichts gesagt und hat sich dann auf irgendwelche Rechte berufen, die es gar nicht gibt. Und deswegen waren die Hannover-Fans ein bisschen unglücklich und haben halt dieses, die haben so Plakate aufgehängt, wo der Kopf von Martin Kind und noch zwei von den Investoren waren mit so Fadenkreuzen drüber. Was natürlich, wo sie genau wussten, dass das zu Problemen führt und dass das einen Spielabbruch nach sich ziehen kann. Das wollten sie halt. Die Idee der Fans war, so lange zu nerven, bis es kurz vorm Abbruch stand. Die Woche nach, das muss ich sagen, war schon sehr, sehr lustig, haben sie, einer der Investorenvertreter heißt Potter mit Nachnamen. Und dann haben sie ein Plakat halt hochgehalten mit dem Kopf von Harry Potter mit so einem Fadenkreuz drüber und haben drunter geschrieben einfach nur Angst, Potter. Das ist schon sehr, sehr lustig. Und die Fans haben sich da als sehr renitent, aber auch kreativ bewiesen. So, es gab ja erst die Tennisballwürfe, dann haben sie angefangen, es gab jetzt zuletzt erst gab es so Schokomünzenwürfe, dann gab es Tennisbälle, dann sind kleine Autos übers Feld gefahren, dann sind kleine Flugzeuge übers Feld geflogen und das war schon alles sehr, sehr kreativ, muss man sagen. Und es hat jetzt funktioniert.
Cool. Um der 5-Minuten-Monolog mal ein bisschen zusammenzufassen, cool. Danke dafür, das hast du uns allen abgeholt. Ich weiß nicht, wer alles mitgeschnitten hat. Es ist wirklich viel gewesen gerade, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, zugegeben, ich hätte vielleicht auch mal Pausen einbauen können, aber
Alles gut. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so komplex ist alles.
Ja, doch. Also das ist ja auch das Problem ein bisschen, dass das von außen ganz viel verdichtet wird auf die Fans wollen keine Investoren. So einfach ist es halt nicht. So, wenn du es so machst, kann man nämlich sagen, so, ja geil, Borussia Dortmund ist eine, ist an der Börse notiert, Bayern München hat Anteile an Adidas, Audi, Allianz und ich glaube sogar noch wen verkauft. So, also Wolfsburg gehört zu 100% Volkswagen. In Stuttgart sind aus irgendeinem absurden Grund Porsche und Mercedes beteiligt. Ne? Das
ja,
ist
ja,
halt
schon. Ja, ja.
So, ja,
man genau. Kann es ja mit Sponsoring, ja, bla bla bla. Egal. Aber es hat zum zweiten Mal funktioniert, dass die Fanproteste gewirkt haben. Und zwar haben die ja die Montagsspiele abgeschafft durch die Fanproteste.
Hm, genau das.
Und da sieht man mal, dass es nicht unnötig ist oder umsonst ist, sich gegen irgendwas aufzulehnen. Das bringt mich gleich wieder dazu, im Bautzen ist jetzt wieder am kommenden Sonntag Protest gegen Nazis. Mal gucken, ob ich hingehe, aber ich sollte eigentlich, schätze ich mal. Zeit hätte ich ja. Ja, wir wechseln jetzt mal das Thema. Wie geht's dir sonst so? Was hast du in den letzten Tagen erlebt?
Ich habe beruflich gerade ein neues Projekt mitgestartet und das frisst echt viel Zeit und Arbeit, stelle ich fest. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Und sonst war ich in der letzten Woche auf der Lesung von...
Dennis arbeitet bei SpaceX, muss man dazu wissen.
Das stimmt. Und mein Chef ist, boah, geiler Typ, sage ich euch, geiler Typ. Gut, ein bisschen antisemitisch, vielleicht auch ein bisschen ausländerfeindlich, auch sonst.
Geile Weihnachtsfeiern immer.
Ja, aber sonst alles super. Nee, das wäre ja Volkswagen mit den Weihnachtsfeiern.
Ach, stimmt.
Egal. Das führt egal. So weit. Genau, nee, ich war letzte Woche auf der Lesung von Max Richard Lessmann, der in Hannover aus seinem Buch gelesen hat, bis, oh Gott, nee, das, so heißt der Song, oh Gott, Sylter Welle heißt das, genau. Dass ich Max Richard Lessmann liebe, habe ich, glaube ich, schon mehrfach hier gesagt. Ich sag's nochmal, dieser Typ ist einfach so ein guter Mensch, so, der hat eine Ausstrahlung, die finde ich wahnsinnig beeindruckend. Es hat sich nach dem Konzert oder nach der Lesung auch wahnsinnig viel Zeit für die Leute genommen, sich mit jedem unterhalten, jedem das Gefühl gegeben, dass das irgendwie, dass er sich freut, die zu sehen. Er kämpft ja gerade auch wieder mit schweren Depressionen und er redet da halt so offen drüber, dass die Leute auch offen mit ihm über sowas reden und dann wird sich halt irgendwie über Medikamente ausgetauscht und so. Das ist alles so, so ungezwungen, herzlich und direkt und ich finde das ganz, ganz super. Das Buch ist irre schön, also muss man sagen.
Ist es ein Roman oder wieder eine Kurzgeschichtensammlung?
Nee, es ist ein Roman.
Okay.
Geht viel um, also das heißt, halt, Sylter Welle heißt ein Schwimmbad in Westerland, die Sylter Welle. Okay. Und er erzählt halt die Geschichten, wie er früher halt immer mit der Bahn nach Sylt gefahren ist, um da mit seiner Oma und seinem Opa Zeit zu verbringen. Und das ist halt so eine Familiengeschichte. Ganz viele Leute aus seiner Familie kommen vor. Und wie er so schön sagte, aber das hat alles nichts mit meiner Familie zu tun. Es gibt nur vielleicht hier und da eine kleine Parallele. Und ein Onkel hat ihn mal angemault, hat ihn angerufen und war stinksauer und hat gesagt, das Buch ist ja ganz witzig und so, aber eins verzeih ich dir nie. Eine Eule ruft, sie schreit nicht, weil er nämlich in dem Buch irgendwas von einem Eulenschrei geschrieben hat und sein Onkel ist halt Ornithologe.
Oh.
Und hat ihn deswegen so angemacht und hat er halt auch gesagt, naja, wenn das Schlimmste war, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Und was halt auch so lustig ist, dann liest er halt weiter in diesem Buch und dann schreibt er als nächstes Eulenruf und ist ganz glücklich. So, ah, gucke, da habe ich Ruf geschrieben. Liest noch weiter, ach, wieder Schrei, scheiße. Wahnsinnig gut. Wie gesagt, wenn dieser Mann in der Nähe ist, egal was er macht, geht eigentlich hin. Ich glaube, ihr könnt keinen schlechten Abend haben. Das kann ich so sagen. Und ich habe
man vergisst ja auch immer, dass er mal Musiker war, also bei Vierkant-Tretlager oder der Sänger von Vierkant-Tretlager und Songwriter.
Und
ist eine Band, die bei mir ein bisschen vorbeigegangen ist, gebe ich zu, aber so, ich habe mal ein bisschen reingehört, ist okay, ist ganz gute Musik.
Ja, ich finde es sehr lustig, weil er hat halt auch ganz viele Fragerunden gemacht. Also er hat gar nicht so viel vorgelesen, sondern sich ganz viel auch mit den Leuten rumgealbert. Und das hat auch Spaß gemacht. Und da hat er halt auch aus seiner Zeit als Musiker erzählt sozusagen. Und mir war gar nicht bewusst, dass der bei so kleinen Bands wie Casper und Kraftklub und Sportfreunde Stiller im Vorprogramm gespielt hat mit der Band. Das war mir gar nicht bewusst, dass die dann doch so okay, groß krass. Waren.
Das wusste ich auch nicht. Krass. Hm. Aber der macht jetzt auch viel Ghost oder Ghostwriter, also ist kein Songwriter, sondern eher Ghostwriter für viele.
Ja, der
hat er mal hat, ich glaube, es hat Casper mal erzählt, dass er sich für, ich glaube, das vorletzte Album Max Richard Lessmann als Ghostwriter mit dazu gezogen hat. Also sozusagen als jemand, der ihn bei den Texten unterstützt. Hm. Oder mal drüber liest oder mal sagt, ey, mach das mal lieber so anstatt so.
Ja, und also Jendrik von Grambusch hat das auch schon gehabt. Der ist mit einem Song nicht zufrieden gewesen und hat ihn einfach mal angeschrieben und hat gefragt, sag mal, kannst du da mal drauf gucken und dir überlegen, also mir mal sagen, was da falsch ist. Und irgendwie hat er das sofort gemacht, halt auch ohne Entgelt und so, einfach nur, weil er halt auch Bock drauf hat und Ideen hat. Und als, wie Jendrik sagte, als Ausgleich hat er dann halt einfach sich zwei Ideen aus diesem Song genommen und hat einfach mal die noch mal anders umgesetzt in Gedichtform. Das finde ich ganz gut. Und Rockstar hat das auch gemacht. Der hat dieses Koppelpott-Album, da war er irgendwo in der Hütte, irgendwo im
Tiefsten. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Da gab es eine Podcast-Serie dazu.
Ja, genau. Und ja. Da war Max Richard Lessmann auch und hat ihm halt auch geholfen. Und der hat halt auch gesagt, das ist nicht so, dass der sagt, schreib doch statt Auto Fahrzeug, dann reimt sich besser, sondern er Der gibt dir halt Tipps, ohne dass du es merkst, und am Ende weißt du es und er grinst dich blöde an. Und ich kann mir das bei dem genau so vorstellen.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass jetzt in den letzten 2 Wochen oder mehr fast 10 Tagen so, dass Max Richard Lessmann mehr in meiner Bubble so auftaucht, was Instagram angeht. Er wird halt viel repostet, viele so Reels von ihm werden halt repostet oder ich glaube, er. Viele Leute ziehen gerade Kraft aus seinen Reels oder seiner Offenheit gegenüber Depressionen und seiner Krankheit. Ich habe mich deswegen damit noch nicht befasst, beziehungsweise ich will mich damit nicht befassen. Das ist eine Sache, die ich von mir wegschieben will, mit Absicht. Aber ich finde es cool, dass er Leuten damit helfen kann. Das finde ich ziemlich, ziemlich stark.
Ja, eben, ich auch. Eine Freundin von mir zieht auch genau das da draus und ist auch schwer verliebt. Sozusagen in den guten Maxe. Und das hat er, genau. Auch das hat er verdient.
Auch ein mal anderer Deutscher, den man für gut finden kann, ist Felix Lobrecht. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich kann respektieren, was er macht. Und ich habe von ihm jetzt den Film Sonne und Beton gesehen. Das basiert ja auf seinem Buch oder dem Roman. Das ist ja keine Autobiografie, sondern ein Roman von ihm. Das aber ein bisschen auf seinem Leben basiert. So wie er es sagt. Also, es ist ja, ganz am Anfang steht es ja, das war eine ganz witzige, manchmal steht ja immer so ganz am Anfang in dem Film, das basiert auf wahren Begebenheiten und so, und da schrieb er, wie war es? Dieser Film, es ist alles genauso passiert, wie es hier dargestellt wird. Vielleicht aber auch nicht. Und so kann man sich es auch vorstellen. Also, ich kann mir vorstellen, dass so 80% wahr ist und 20% halt Fake ist. Wenn es so ist, ist es krass. Der Film an sich ist okay. Also ich finde den jetzt nicht berauschend. Ich hab mir vielleicht zu viel vorgestellt, vielleicht zu viel erwartet, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall in der Riege der deutschen Filme so unter dem oberen Drittel, finde ich. Also es ist schon, also 5 deutsche Filme, die ich gut finde, oder 6. Was ich ziemlich stark in dem Film fand, ist erstmal, dass der Cast relativ unbekannt war, bis ganz unbekannt. Also, ich fand das richtig erfrischend, dass du mal nicht wieder irgendwie den Jan-Josef Liefers oder ihr kennt die ganzen Fressen, die in jedem Film irgendwie auftauchen. Die sind dort alle nicht. Das fand ich sehr, sehr toll, muss ich sagen. Dass es das einfach so ein frischer Cast war von Leuten, und die auch irgendwie ein eigenes Spiel hatten. Also ich fand dieses Schauspiel extrem interessant teilweise. Was mich dann wieder abgefuckt hat, war diese typisch deutsche Darstellung, halt diesen Bildaufbau und dann diesen Schnitt und ja, das sind so Einstellungen, die hast du halt schon 1000 Mal in irgendwelchen Coming-of-Age-Filmen gesehen aus Deutschland. Das hat mich wirklich ein bisschen genervt so und aber ich fand die Figuren toll und ich fand auch die Sprache, also ich kenne mich damit jetzt weniger, ich hatte mit Leuten nie so viel zu tun, ich bin einfach zu alt dafür, sagen wir mal ganz ehrlich, wie es ist. Felix Lobrecht ist ja auch ein paar Jahre jünger als ich, aber ich fand diese Sprache oder diese Milieudarstellung ziemlich gelungen von ihm. also wie es geschrieben war, wie die Leute agiert haben, wie sie miteinander agiert haben. Das fand ich ziemlich gelungen, weil es gibt manchmal dieses typische, ja, da ist jetzt wieder der Dennis aus dem Ghetto und der macht so eine, der hat die Mütze auf 5-6 gedreht und dann cringet er sich einen durch die Gegend. So war es nicht. Und das fand ich ziemlich gut.
Das klingt auch nicht schlecht, ja.
Ja, weil es, jeder kennt das, glaube ich. Wenn irgendwie so ein Wim Wenders wieder irgendwie anfängt, irgendwie aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel jemanden darzustellen, dann denkst du ja auch so, Alter, du hast noch nie mit jemandem aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel geredet. Und so war es halt zum Glück nicht. Und wie gesagt, das Schlimme an dem Film ist, oder war, 2 Tage später konnte ich dir kaum noch erzählen, was passiert ist. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich konnte es dir wirklich, der ist halt rein und ich habe ihn aufmerksam geguckt, ich habe kein Handy dabei gehabt und nix. Und der hat mich auch emotional kaum berührt. Also es war jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, krass. Aber kann man sich trotzdem angucken. Und vielleicht haben viele von euch den schon gesehen. Und falls ihr euch den gesehen habt, könnt ihr gerne mal eine DM schreiben, wie euch gefallen hat. Ja. Ansonsten habe ich nicht so viel in letzter Zeit gesehen. Hast du irgendwas Interessantes gesehen oder erlebt? Du hast Liedfett noch bei uns reingeschrieben.
Ja, und ich habe auch gerade festgestellt, dass das völliger Quatsch war, weil ich gestern beim Lumpenpack und nicht bei Liedfett war.
Okay.
Und die sind auch eine Band, die ich wahnsinnig gern mag, die sich auch echt entwickelt haben. Ne? Also wenn man sich so die ersten Sachen von denen anhört, sind es ja so 2 Typen mit einer Klampfe, die so ruhig vor sich hinsingen. Jetzt sind das halt gediegene kleine Rockkonzerte inzwischen. Also in Hannover haben sie jetzt vor 1000 Leuten gespielt, was auch wirklich ordentlich ist. Wahnsinnig gute Band, die auch kluge Ansagen macht. Also einerseits halt immer noch ein bisschen quatschig drauf sind, das ist ja auch völlig okay, dafür geht man da ja auch hin. Aber ganz zu Beginn hat der Sänger, ich glaube, Jonas heißt er, hat so 3 Regeln festgemacht. Die eine ist, wenn es euch nicht so gut geht oder so, fragt irgendwen um euch, die bringen euch schon zur Seite und da sind Leute, die auf euch aufpassen, das geht. 2. Sache ist, im Moshpit lasst die T-Shirts an. Und ich so dachte, Gott sei Dank, das ist so anständig, sowas zu sagen. Und die 3. ist, wenn hier irgendjemand der Meinung ist, nur weil es dunkel ist, muss er die Hände nicht bei sich behalten. Hier sind lauter Leute, die aufpassen. Und wenn ihr so jemanden seht, der aufpasst, sagt ihm kurz Bescheid, dann ist dieser Mensch, der da anfasst, sehr, sehr schnell weg. Das fand ich sehr, sehr gut. Dann natürlich eine Ansage gegen Nazis, das ist logisch. Aber halt auch nicht so platt, sondern er hat halt auch gesagt, vielleicht müssen wir einfach alle ein bisschen fröhlicher werden, weil das könnte helfen, einfach gute Laune gegen Nazis, weil irgendwie funktionieren Nazis nur, wenn die Leute schlecht drauf sind. Und so kleine Sachen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie haben recht lang gespielt, finde ich. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sie haben einfach gute Songs. Sie haben auch einen neuen Song gespielt, von dem sie noch nicht genau wissen, ob sie ihn jemals veröffentlichen werden, aber ich hoffe es sehr. Und ja, große Empfehlung. Das Lumpenpack live, aber ist jetzt auch kein Geheimtipp im engeren Sinne mehr.
Nö, das wirklich nicht mehr. Vor allem hast du ja schon ungefähr 20 Millionen Mal davon denen im Podcast hier erzählt.
Ja, weil sie das halt auch immer es schaffen, mit quatschigen Songs ernste Themen gut abzufrühstücken. Und deswegen macht es halt auch so einen Spaß, dahin zu gehen.
Ja, warum nicht? Alles cool. Ich hatte jetzt auch letztens das Gespräch, weil du mir gerade sagst, weil so ein bisschen an die Nazis und so. Ich hatte letztens Gespräche mit jemanden, der halt von dieser AfD-Nazi-Schiene ist. Ach so, stimmt, bevor ich das erzähle. Ich war heute wieder mal beim Netto, wie ich irgendwie immer kurz vor dem Podcast in Netto fahre. Das ist irgendwie so eine Tradition, unbeabsichtigt. Und da laufe ich über einen Netto-Parkplatz und sehe halt so ein typisches Auto, was es hier halt öfters gibt. Und da war halt wieder so, ja, solche Aufkleber, wenn du nicht Sachsen nicht liebst, verschwinde. Und dann das Deutsche hier mit dem Schwarz, hier Rot, Weiß, Schwarz und so. Kennen wir alles. Und dann dachte ich mir so die ganze Zeit, irgendwas ist falsch an dem ganzen Auto. Und dann ist es mir aufgefallen, es war ein Suzuki Ignis. Wenn du schon einen auf diese deutsche große Fresse machst, dann kauf dir doch wenigstens ein VW, Audi, Mercedes oder Opel. Aber nicht ein Suzuki Ignis und ballern hin mit irgendwelcher Scheiße voll.
Ja, das stimmt allerdings. Aber
dann dachte ich mir so, ja, okay. Und ich steige jetzt in meinen alten Audi A4 ein, der halt deutscher ist als ein Suzuki Ignis.
Ja, das ist richtig. Ja. Aber gut. Das.
Ja, aber das werden sie nie verstehen.
Nee, so weit reicht die Logik nicht.
Apropos Logik, wie gesagt, ich habe mit jemandem mal vor kurzem geredet. der halt von der anderen Schiene ist. Und ich versuche das ja immer ein bisschen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen meine Vorbildung hier, also durch die ganze tief im Osten, wir sind halt schon immer mit Rechten hier, haben wir immer schon zu tun gehabt und teilweise finden, es ist kein Spaß, wir finden das teilweise sehr lustig, wie hier Rechte denken, dass die halt eine auf dicke Hose machen können. Das sind einfach Lappen. Also die Nazis, die Neos, als ich halt so 15, 16 war, da hätten zwei einmal kurz durchgezogen und hätten die alle geheult. Zudem habe ich dann gesagt, weißt du, was mich immer so stört daran ist, dass sobald jemand mit einem logischen Argument kommt, blockiert ihr immer sofort. Dann macht ihr immer gleich zu und sagt, und dann geht ihr immer alle weg und so. Und da hat er was gesagt, was mich dann wirklich verwundert hat und meinte zu mir, ja, ich bin einfach stur. Und das fand ich wirklich fast schon bewundernswert, dass er so knallhart von sich und fast schon reflektiert von sich war und gesagt hat, ich bin einfach stur, das ist meine Meinung, ich beharre drauf und mir ist egal, was du sagst. Das fand ich schon fast wieder beeindruckend. Dann ja. Im zweiten Moment habe ich gedacht, was für ein Idiot. Aber ja. Im ersten Moment dachte ich mir so, okay.
Das Problem ist ja, dass die das nicht, also dass sie in dem Fall für sich denken, dass das ja eine Form von Stärke ist, wenn man sich nichts sagen lässt. Und das ist halt Bullshit.
So wirkt das im Gespräch nicht.
Nee, okay.
Das wirkt im Gespräch schon fast so resignierend.
Okay, also.
So nach der Art, ich habe ja sonst keine andere Wahl. Und es ging im Prinzip, der Tenor war, oder beziehungsweise es hat so angefangen, ich will das jetzt nicht ganz wieder aufdrieseln, das ganze, die ganze Thematik, aber hat so angefangen, dass wir halt, dass irgendwas wegen Homosexuellen, ich weiß nicht mehr genau, was es genau, wie es angefangen hat. Und da hat er zu mir gemeint, ja, das mit den Homosexuellen, das kann nicht ganz gesund sein. Und da habe ich gesagt, ich habe homosexuelle Freunde, sind alle kerngesund, habe ich zu ihm gesagt. Und da hat er so ein bisschen rumgestottert, habe ich gesagt, und da habe ich halt das gesagt, so, sobald ihr mit logischen Argumenten kommt, dann fangt ihr immer gleich an, so zuzumachen. Und dann hat er, dann, und das war jetzt seine Antwort darauf. Und ich bin, da habe ich darüber, lange drüber nachgedacht. Und ich glaube wirklich, nicht alle, um Gottes Willen, aber ein Teil der Leute, die halt AfD wählen oder zu den Montagsdemos gehen oder sich am Sonntag hier in die B96 stellen oder die Aufkleber an Autos haben oder was auch immer, die machen das mittlerweile, weil es einfach bequemer ist für sie. Also weil sie mittlerweile ihre Meinung haben und keinen Bock mehr haben, sich eine andere Meinung anzuhören oder eine andere Meinung vielleicht sogar selber sich eingestehen zu wollen. Das fand ich super interessant irgendwie. Für mich persönlich. Ist wahrscheinlich total, das ist absolut nicht mal Laienpsychologie, die ich hier anwende. Aber ich fand es interessant einfach. Und dann jetzt seitdem beobachte ich das immer so, wenn dann irgendjemand mal sowas sagt oder wenn irgendjemand in solchen Autos sitzt oder irgendwie so, wie die auf mich wirken. Das versuche ich jetzt irgendwie für mich ein bisschen zu herauszufinden, ob das mit Selbstbewusstsein ist oder ob das wirklich bloß Mitläufertum ist.
Manchmal ist es, glaube ich, auch inzwischen eine Form von Gemütlichkeit. So, es ja. Ist so dieses, das haben wir aber schon immer so gemacht. Das mache ich jetzt weiter, weil man, also das Ding ist, man muss sich ja, also ne, würden die jetzt sagen, okay, Freunde, jetzt mal unter uns, ich habe echt Mist gebaut, das war eine dumme Idee. Da gehört eine echt viel Größe zu, das für sich zu machen. Da ist es viel einfacher zu sagen, ich habe aber recht, Freunde. Ich, wir vom rechten Rand, na, das, so sehen die sich ja auch gar nicht, aber ne, so nee. Das sind dann die Leute, die sich halt nicht überzeugen lassen, weil sie es halt auch einfach nicht wollen.
Und jetzt muss ich aber auch mal eine Kritik an diesen Influencern oder Menschen im Internet äußern, die sich halt zu Recht gegen Nazis und Rechte darstellen oder hinstellen. Ich würde mal gerne wissen, mit wie vielen Leuten aus der AfD-Richtung die schon geredet haben. Mit wie vielen Leuten die wirklich tagtäglich zu tun haben oder mit wie vielen Leuten oder mit wie vielen Problemen die sich mit befasst haben, die Leute haben. Zum Beispiel ist hier eine größere Fabrik für Getriebeteile. Die machen halt Getriebeteile. Und ihr größter Abnehmer ist ein russischer Abnehmer. Ich weiß nicht, was es war, eine russische Firma halt. Und natürlich durch die ganzen Sanktionen haben die halt keine Kundschaft mehr gehabt. Oder beziehungsweise ist der größte Abnehmer weg. Und jetzt sind die auf Kurzarbeit seit einem halben Jahr. Und wahrscheinlich wird die Fabrik nach dem Sommer geschlossen. Natürlich sind die Menschen pissig. Und natürlich suchen die Menschen die einfachste Lösung, ihre Wut oder die einfachste Variante, sorry, meine Kater jagen sich gerade wieder, die einfachste Variante, ihre Wut rauszulassen. Und das ist halt, und da bietet halt die AfD oder andere Plattformen, bieten halt eine Plattform halt, ja, und ich finde, auf solche Probleme wird viel zu wenig eingegangen in dem Fall. Oder beziehungsweise, das wird zu wenig reflektiert.
Das stimmt. Also es ist bei vielen so, ne? Es gibt auch die Leute, wo du sagst, ja gut, mit dem muss ich nicht reden, weil
Gottes Willen, ja.
Da rede ich halt eh gegen eine Wand, aber es gibt durchaus, so dieses, die Sorgen der Leute ernst nehmen. Das hat einen ganz miesen Ruf in Deutschland, was auch nicht ganz falsch ist, weil häufig läuft es darauf hinaus, dass man sagt, ja gut, dann schmeißen wir halt Ausländer raus. Aber es gibt halt noch die Vorstufe, die man dann sich dann noch mal genauer, zu Gemüte führen sollte. Und genau solche Leute mit ihnen reden. Oder, was halt noch viel, 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 viel cooler wäre, denen einfach Möglichkeiten zeigen. Dass die dann halt sagen, ja, ich verliere halt meinen Job, macht aber, oder, ne, ist zwar schade, sei es drum, aber ich habe ja hier eine Alternative. Das funktioniert hier.
Und aber es ist hier im Osten leider nicht so möglich. So schlimm, wie es ist, aber es ist im Osten leider hier nicht so möglich. Ich habe ein paar Jahre in München gelebt. Da war das eine ganz andere Geschichte. Wenn jemand seinen Job verloren hat, der hatte innerhalb von einer Woche wieder einen neuen Job.
Ja, ja.
Und das ist hier leider nicht so möglich. Und wir sind, und das ist halt eine Sache für sich, aber hier ganz im Osten, aber es ist auch Richtung Chemnitz oder Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern und so, es gibt halt einfach Land oder Ecken, die vergessen wurden, ist falsch gesagt, die aber mit Sachen zu kämpfen haben, die man sich in Berlin, Frankfurt, Köln, München und so nicht vorstellen kann. Und das finde ich immer, das wird viel zu wenig thematisiert.
Das ist ja auch das Riesenproblem, dass es dann immer heißt, die im Osten sind alle Nazis und die könnten doch alles besser machen. Und das ist halt Riesenbullshit, weil, also ne, das sind halt Leute, denen wurde im Endeffekt mit der Wende ihr Leben weggenommen. Auf ganz vielen Ebenen.
Da könnte man wirklich mal einen riesengroßen Podcast drüber machen. Über die Nachwende jetzt, ich habe sie natürlich nicht nur als Kind miterlebt, aber ich habe sehr, sehr viel mitbekommen von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von Freunden von meinen Eltern und Großeltern und so. Da ist sehr, 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 sehr viel Schlechtes passiert auch.
Genau.
Durch die Wende.
Ja, eben. Und da sind halt Leute, die, also um es mal ganz platt zu sagen, Kapitalisten sind halt durch ein Land, das Kapitalismus noch nicht kannte, marschiert, haben sich alles genommen, was irgendwie zu Geld zu machen ist und haben dann hinter sich zweimal abgeschlossen und haben den Laden so gelassen, wie er ist und wundern sich jetzt, dass die Leute da vielleicht unzufrieden sind, weil ich meine, ne, es gibt immer noch diese unfassbar unfaire Ungleichbezahlung zwischen Ost und West und da hat man sich es halt einfach gemacht. So, ich meine, das waren die Zeiten, in denen CDU, CSU sich alles einfach gemacht haben. Ne? Die Bahn ist nicht präzise genug. Ja, verkaufen wir sie halt. Kriegen wir sogar noch viel, viel Geld dafür. Ist doch total geil. Und mit der Post auch so, Telekom. So. Es gibt so viele Beispiele, wo man gesagt hätte, hättet ihr das einfach für euch behalten, wir hätten heute so viel weniger Probleme. Aber naja.
Naja, und wie gesagt, da könnte man, ganz ehrlich, hätte ich mal wirklich Bock drauf, mal so ein Podcast drüber zu machen, muss ich mal gucken, vielleicht können wir da jemanden noch einladen, der halt eine ältere Generation ist und relativ cool ist, der uns mal ein bisschen so, oder die uns mal ein bisschen so drüber noch erzählt, weil ich glaube wirklich, wenn man das mal aus anderen Sichtwinkeln oder Gesichtspunkten sieht, als aus Geschichtsbüchern oder von irgendwelchen Leuten, die halt denken, dass sie Geschichtsbücher studiert haben und das sagen können, anstatt zu Leuten, die halt wirklich da waren, die halt wirklich erlebt haben. Also ich kann mich wirklich an, ganz plumpes Beispiel, ich kann mich wirklich erinnern, dass wir uns an, lass es zum Beispiel an einem Sonntagmittag zwischen 11 und 13 Uhr, haben wir uns zu Hause eingeschlossen, alle Vorhänge runter, alles Licht aus und alles dunkel gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht mehr wollten, dass irgendwelche Teppichhändler, ohne zu klingeln, ohne anzuklopfen, ohne sich anzumelden, bei uns am Mittagstisch standen. Das ist wirklich passiert.
Der.
Also es gab wirklich die Szenerie, dass ich mit meinem Bruder gespielt habe in meinem Kinderzimmer und ein Mann stand neben uns, ein fremder Mann, und hat gefragt, ob unsere Eltern da sind. Und der wollte einen Staubsauger verkaufen. Und da hat mein Vater dann die Polizei gerufen. Hm. Aber ja, das war keine Seltenheit. Und solche kleinen Geschichten, die finde ich halt immer super spannend zu erzählen. Anstatt wie das große Ganze, ja, da standen sie auf der Mauer und sind rübergefahren, David Hasselhoff hat gesungen, bla 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 bla. Das haben wir alles tausendmal gehört. Scheiß drauf. Interessiert vor allem ja auch niemanden im Osten. Hm. Die ganzen Geschichten. Die interessiert ja niemanden. Das ist so total lustig.
Nee, das ist so ein bisschen Westfolklore.
Ja, klar.
So weißt stimmt, du, weil ja, bei uns ist es dann kamen die alle mit ihren Trabis hier rüber und wir haben uns das angeguckt und haben gelacht und dann haben sie alle Begrüßungsgeld gekriegt. Und ja, da endet ja, die Geschichte ja im Endeffekt. Also, ne, so ja, was danach passiert ist, das wird ja praktisch nicht oder super wenig zumindest beleuchtet. Und ja, heute genau, haben wir die Resultate davon.
Genau. Apropos Trabi, mein anderes Thema. Ich habe jetzt ein Problem mit den aktuellen Fahrschulen.
Okay.
Und zwar, ich habe mit Dennis schon mal geredet, ein Mitarbeiter von uns, der macht gerade Fahrschule. Was ist denn mit euch los, Katzen, ey? Meine Fresse. Sorry. Jedenfalls macht er gerade Fahrschule und der macht die Fahrschule auf einem mit einem BMW aus X1 oder X3, bin gerade unsicher. Ich glaube, X3 aus dem Jahr 2022. Ein absolut fancy Karre mit Rückfahrgeschichte und alles Mögliche. Ich finde das falsch. Die sollten Fahrschule mit einem 25 Jahre alten Golf machen.
Ja, also mit dem ich damals Fahrschule gemacht habe.
Oder ich habe 2003, 2004 Fahrschule gemacht, da hatte ich einen VW Polo von 1998 gehabt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn die Fahrschule fertig haben, die meisten können sich diesen BMW nicht leisten. Hm. Und dann stehen die da. Und dann kriegen sie halt einen Honda Civic aus dem Jahr 2003 und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Weil ja, sie es nicht gelernt haben, wie eine Doppelhaarschaltung funktioniert oder wie ein Schleifpunkt funktioniert. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen falsch.
Das ist ja, eine also Herangehensweise. Diese ganzen neuen technischen Fredis, das ist halt echt gut für so ein Auto. Das macht das Autofahren auch viel einfacher und sicherer. Aber es ist halt gefährlich, wenn du nur das kannst.
Ja. Und ich finde, das sollte für Leute reserviert sein, die schon mindestens 10 Jahre Auto fahren. Die dürfen sich ja so einen Schnickschnack erlauben.
Ja, finde ich auch.
Ja. Muss ja irgendeinen Vorteil haben, wenn du schon 10 Jahre Auto fährst.
Richtig. Oder die Autos werden billiger oder so.
So weit wollen wir gar nicht erst denken.
Och, ich schon.
Ah, okay. Ich bin ja gespannt. Ich habe im August habe ich TÜV. Oder im September, bin ich gerade unsicher. Und naja, wie gesagt, ich habe halt einen Audi A4 im Jahr 2000er Baujahr. Und mal gucken, was der TÜV sagt. Der hat letztes Mal schon so angedeutet, so von wegen, naja, wollen wir mal gucken, was nächstes Mal ist, weil dein Cut ist auch nicht mehr der neueste und das und das und jenes und jenes. Ja, ich habe aber keinen Bock, ein neues Auto zu kaufen. Erstens, weil es viel Geld kostet und zweitens, weil ich mein kleines Auto so liebe.
Ja, das ist echt ein Problem, dass die Dinger ja irgendwann kaputt gehen, leider.
Ja, und ich brauche leider ein Auto hier. Mhm. Das ist ja halt wieder so ein Ostding oder beziehungsweise so ein ländliches Ding. Du brauchst einfach ein fucking Auto hier. Wenn du kein Auto hier hast, bist du einfach wirklich aufgeschmissen.
Ja, also aber da, das ist anderes da Thema. Kann ich dazu sagen, die Stadt, also Wolfsburg, in dem ich lebe, ist ja ein bisschen größer, aber ohne Auto geht ja auch. Also man kann zwar alles mit dem Fahrrad machen, aber ich sag mal, wenn man Termine hat und sowas, dann bist du ohne Auto ja aufgeschmissen. Also ich könnte ja ohne Auto meinen Job auch nicht machen, tatsächlich.
Ja, das ist einfach so. Und naja, wie gesagt, das könnte man wieder diskutieren ohne Ende. Was man auch diskutieren kann, ist, warum hast du Helldivers 2 reingeschrieben?
Weil mir eingefallen ist, dass ich noch erzählen wollte, dass ich das gerade spiele und das wirklich einfach ein sehr, sehr lustiges Spiel ist. Kennst du das?
Ich krieg ab und zu mal YouTube-Werbung, die ich nach 5 Sekunden wegskippe.
Ja, das Problem ist, wenn man das halt nur so mit einem halben Auge anguckt, sieht das halt aus wie irgendein Battlefield mit Außerirdischen oder so. Aber es ist einerseits ein teambasierter Shooter, also so ein Third Person, kannst auch als Ego-Shooter spielen. Und es ist halt einfach Starship Troopers, das Videospiel.
Oh, cool. Wenn den Film nicht kennt, guckt nicht unbedingt an.
Genau. Und der Humor, den dieser Film hat dieses Spiel halt dann auch. Also es gibt halt immer wieder so Momente, die Charaktere sprechen halt dann auch für sie, also von sich aus, und es gibt halt so Momente, dann stehst du halt irgendwie knietief in den Resten von irgendwelchen Käfern, die dich angegriffen haben, und dann brüllt er plötzlich aus dem Nichts Demokratie oder sowas. Und das ist einfach sehr, sehr lustig, und wenn man das zu zweit, zu dritt, zu viert spielt, ist es immer noch relativ schwer, finde ich, also es ist wirklich anstrengend zu spielen, aber es macht wirklich Spaß.
Okay, krass, ich habe jetzt
ja, und ganz kurz von der technischen Seite, es sieht halt echt relativ gut aus. Und was halt ganz wichtig ist, so die Effekte, Explosionen und sowas und Nebel, das sieht so gut aus. Und gerade wenn es um dich herum richtig knallt und ballert, das macht schon was her, ja.
Okay, weil ich habe mir jetzt letztens, ich kriege jetzt immer Werbung, auch bei YouTube, wie immer, von Banishers heißt das, glaube ich, das Spiel oder so ähnlich. Sieht auch immer interessant aus. Muss ich auch mal reinlesen. Apropos Werbung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, in jeder Folge eine YouTube-Werbung oder eine Werbung mir vorzunehmen, die ich sehr lustig finde. Und die aktuelle ist halt, wer kennt die Wein-Stefan-Werbung von euch mit den Zweien? Mit dem Meister und seinem Lehrling.
Wo der Typ die Butter so frisst?
Das auch, ja. Das ist eine andere. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Dann stehen die beiden halt so da. Da stehen sie halt um die Haarvollmilch. H steht für Hochgenuss und H und dann. Und am Ende sagt der Meister zu seinem, H steht für Herr damit. Und dann nimmt er halt das. Und ich glaube, das ist das, wo die Butter so frisst. Und wie der Junge dann in die Kamera guckt, das ist Gold. Das ist einfach Comedy Gold. Mir ist das nie so aufgefallen, aber das war mal so eine Sache, da konnte ich einfach nicht skippen. Das musste ich mir angucken. Und ich habe Tränen gelacht, weil der guckt so wie wie eine Karikatur einfach, wie so modelliert, als hätte ich mit meinem größten künstlerischen Anstrengung versucht, ein Gesicht zu modellieren, was lacht. Und so guckt der in die Kamera. Das ist wahnsinnig witzig. Guckt euch also die Wein-Stefan-Werbung mit dem HW und H wie Hochgenuss, H wie blablabla, H wie her damit. Wahnsinnig lustig. Okay, das war mein Take. Mal gucken, was ich nächstes Mal rausfinden werde. Ich hab schon einen Favoriten, aber vielleicht kommt noch was anderes dazwischen. Ja, und nächster Rage von mir. Kleiner Rage oder Rant, sagen wir es mal so. Ich habe mir jetzt, und die Vinyl ist noch nicht da, die Idols haben mir ein neues Album rausgebracht. Tank heißt das. Und ist ein gutes Album, gefällt mir sehr gut. Das Crawler davor fand ich ein bisschen besser, aber vielleicht muss ich mir erst reinhören. Anyway, und da ist mir wieder was aufgefallen, was mir schon bei den letzten Sachen sehr aufgefallen ist. Man bestellt vor, ich bin ja jemand, der immer dann aus Euphorie bei Bands oder KünstlerInnen, die ich halt geil finde, gleich vorzubestellen, weil ich das einfach cool finde, weil ich einfach unterstützen will und zeigen will, ey, hat jemand Bock auf eure Platte, auf eure Musik. Was mich aber dann nervt, dass dann immer wieder neue Editionen auftauchen. Und dann, das ist jetzt die Edition zum Release, wo ich mir denke, Alter, die ist viel geiler als die Edition, die ich mir bestellt habe. Warum könnt ihr dich nicht gleich droppen? Und das nervt mich halt.
Da bin ich voll bei dir. Da habe ich mich auch sehr, sehr geärgert in letzter Zeit, wenn sowas passiert ist. Da mag ich es dann, wenn man das wie Casper macht, der einfach gesagt hat, okay, pass auf, das Album erscheint in 6 Monaten. Die ersten 2 Monate, wenn ihr bestellt, kriegt ihr die lilafarbene. Die zweiten 2 Monate, die orangefarbene. Und die dritten 2 Monate, die weiß, keine Ahnung, ne, lag
ja, ja.
Die Farben fest, aber so war das Prinzip. So konnte jeder für sich entscheiden, okay, warte ich noch oder bestelle ich es? Die waren nicht limitiert, sondern es gab einfach gewisse Zeiträume, in denen du sie bestellen konntest. Und dann hast du sie in der Farbe gekriegt, die du wolltest oder halt eben nicht. Da bist du aber selber schuld.
Ja, und das hat mich wieder abgefuckt. Das abzubestellen und dann wieder neu zu bestellen, das ist halt ein Act. Gut, das ist jetzt 2 Minuten wahrscheinlich Aufwand, wäre das, aber trotzdem nervt mich das. Und dann ist halt, wie gesagt, ich krieg die Bestätigung von der von dem Plattenlabel, dass halt die aus England versandt wurde, die Platte, und gehe auf Instagram und sehe halt von Idols, wie halt dann die Release-Edition veröffentlicht wurde, die halt irgendwie cooler aussieht als die, die ich bestellt habe. Und das hat mich so abgefuckt. Das war bei, wie du halt auch schon, das war bei letzten auch schon so. Ich glaube, bei Arlo Parks war das auch schon so, bei Genius. Das sind alles Sachen, die ich geil finde. Aber mich fuckt das ab. Und mich fuckt auch ab, dass, ich bin heute ein bisschen im Rant-Modus, aber es ist ganz cool, finde ich. Mich fuckt gerade ab, was AC/DC und Metallica für ihre Tickets verlangen. Das ist halt jenseits von Gut und Böse. Also, Olympiastadion, das günstigste Ticket war irgendwie 115 Euro. Ganz oben, wenn du Glück hast, sitzt du noch hinter einer Säule. Da siehst du kaum was, hörst vielleicht ein bisschen was und bezahlst 115 Euro. Und das war das billigste Ticket. Dann so, wenn du im Bereich vorne stehen willst, kostet das Ticket einfach 270 Euro. Oder dann noch im ersten Wellenbrecher 380 Euro. Was soll denn das? Das sind doch Metallica, die nagen doch nicht am Hungertuch. Die haben ich glaube, über 200 Millionen Alben verkauft in den 90ern und 80ern und Anfang 2000ern. Hm. Ihre Touren sind noch ausverkauft. Die haben es doch nicht nötig, so viel Preise zu verlangen. Klar, dass die Tickets ein bisschen teurer werden, easy, dass du so ein Ticket nicht mehr für 30, 40 Euro verkaufen kannst, versteht, glaube ich, auch jeder. Aber wenn du sagst, dass unsere Preisspanne von 75 bis 100 oder bis 200 Euro ist, ich glaube, dann würden alle mitgehen. Aber so denke ich mir, nee. Was mich da am meisten daran aufregt, ist, dass diese fucking Konzerte einfach ausverkauft sein werden.
Hm, da kannst du aber sehr, sehr sicher sein.
Und dass dann niemand irgendwie mal sagt so, ich will das nicht mehr unterstützen. Sondern, das ist Metallica, Hauptsache ich höre Battery. Oder das ist AC/DC, Hauptsache ich spiele Highway to Hell. AC/DC hätten vor 15 Jahren aufhören sollen zu spielen, überhaupt.
Ja gut, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber ja. Das ist halt auch eine Sache, die halt auch auf eine Art abernten. Ne? Dieses Gefühl, naja, wenn es dumm läuft, ist das letzte Mal, dass wir die live sehen. Also gehen wir lieber noch mal hin. Ja, kostet dann halt 150, aber ist ja einmalig. Das ist halt immer so ein bisschen.
Ja, aber ich habe AC/DC. Wann habe ich die live gesehen? 2-4. 2-4 oder 2-5 auf dem Lausitzring. Und das war ganz cool, muss ich sagen. Hat mir Bock gemacht. Ich hatte zum Glück Pressekarten damals bekommen. Ich habe nichts bezahlen müssen dafür. Ich weiß gar nicht mehr, war Metallica sogar Vorband? Oder irre ich mich da gerade? Da war eine krasse Vorband, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wer oder Slayer oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das ein cooles Konzert. Aber da habe ich mir damals schon so gedacht, so, puh, also noch ein paar Jahre machen sie vielleicht mit, aber irgendwann, sagen wir mal so, in 5 Jahren ist hier vorbei, der ganze Spaß. Jetzt ist Malcolm Young ist gestorben. Vor fünf, sechs Jahren oder so ist Malcolm Young verstorben. Brian Johnson kann kaum noch singen. Der hat 2 Operationen an seinen Stimmbändern gehabt und seinen Mandeln und so. Ich weiß nicht, ob gerade Phil Rudd noch Drummer ist, der seine Frau umbringen lassen wollte, ähnlich wie der Lembisi von SLA Dying. Das ist einfach ein Trümmerhaufen, diese Band. Und dass das niemandem klar ist, das macht mich halt so stutzig und so wütend. Und dass die beste Tour von AC/DC in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren oder 15 Jahren seit 2010, die war mit Axl Rose als Sänger. Das ist halt das Allerschlimmste daran.
Warum? Das ist doch ein guter Typ. Nein, du hast ja vollkommen recht. Also vor allen Dingen, wenn man halt, also das ist ja nicht mehr das Aufrechterhalten des Feuers für die Band oder so, sondern du schleppst ja die Trümmer. Das ist ja, als würde man eine Mumie durchs Land tragen und sagen, guck mal, hier könnt ihr doch mal sehen. Das ist, dann doch lieber den fettes Brot-Move machen und dann die Karriere beenden. Gut, und im König Boris-Fall vielleicht keine Musik mehr machen, aber das ist eine andere Geschichte.
Da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Ich habe bloß einen kurzen Ausschnitt gesehen von 20 Sekunden und habe mir gedacht, um Gottes Willen. Aber naja. Apropos König Boris, letzte Überleitung für heute wahrscheinlich. Ich habe angefangen, die Doku Hip-Hop Made in Germany zu gucken in der ARD-Mediathek. Ich habe die ersten zwei, also es gibt insgesamt 4 Folgen, ich habe 2,5 Folgen gesehen. Mhm. Also 80er, 90er, 2000er, 2010er. Und bei den 80ern, 90ern dachte ich mir so, boah, ey, schon wieder Tony L. Und schon wieder Daniel. Und schon wieder das. Und schon wieder das. Und dann wird wieder über irgendwelches B-Boys geredet. Und das und jenes. Und dann habe ich das Dennis auch geschrieben. Und hat Dennis einen absolut sehr coolen Take geschrieben, hat gesagt, ja, das Problem ist dass weil wir halt bei der meisten Zeit dabei waren. Wir kennen das alles fast noch von früher, wie es halt so war. Wenn das aber, und dann das ist total ein cooler Take von dir gewesen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das jemand, der jetzt neu zum Hip-Hop kommt, der halt jetzt Anfang 20 ist und mal ein bisschen die Roots abchecken will, für den ist die Doku ganz okay. Aber sie erzählt halt nichts Neues. Also es ist halt nichts, wo ich sagen würde, boah, krass, das habe ich noch nicht gewusst. Oder boah, ey, dass mal da ein bisschen mehr drauf eingegangen wird. Das war halt Oberfläche gekratzt und das war's. Hm. Und ja, dann kamen halt die Stieber-Twins noch und dann halt Harris von den Specialists mal. Den sieht man ja auch nicht so oft, Harris von den Specialists, aber trotzdem dachte ich mir auch so, boah, nee. Cora E. war zum Glück ein bisschen dabei. Dann war, ich glaube, wie heißt die? Aerobic nicht, sondern Acrobatic oder Unique oder eine Rapperin jedenfalls aus Hamburg, eine relativ junge, neue Rapperin aus Hamburg. Die war ganz cool. Ja, dann hast du aber auch Sleepwalker gehabt und dann beim 2000ern, dann haben sie halt dann angefangen, über die ganze Agro-Berlin-Geschichte zu erzählen. Und das ist halt auch nichts Neues mehr. Aber wie gesagt, für Leute, die es halt nicht kennen, ich glaube, die freuen sich da schon ein bisschen mehr drauf. Kann man sich trotzdem angucken, es tut niemandem weh. Und vor allem die Folgen gehen bloß, ich glaube, 40 Minuten oder 35 Minuten. Also nebenbei, wenn man sich Essen macht, ist auf jeden Fall übers Handy zu gucken, kann man keinen Fehler machen.
Ja, wo man auch, ja. Ich habe noch eine kurze Überleitung, aber das wollte ich nochmal schnell sagen, weil das haben wir noch nicht wirklich gemacht. Jon Stewart ist wieder jeden Montag der Sprecher sozusagen der Daily Show. Und es ist so gut. Es ist wirklich, ich bin ja großer Fan von Jan Böhmermann zum Beispiel, der das ja im Endeffekt versucht nachzumachen. Aber also schon an den normalen amerikanischen Late-Night-Talkshows scheitert er ein bisschen und Jon Stewart wischt halt mit allen den Boden auf. Alleine ist, er hat jetzt der gute Tucker Carlson war gerade in Moskau und hat ja Wladimir Putin interviewt oder wie man sagt, Antrittsgespräch bei seinem neuen Chef. Und das hat er auf eine Art auseinandergenommen, weil er hat daraus sozusagen einen Grundkurs Journalismus gemacht und hat das halt mit voller Begeisterung verfolgt. Und das ist so gut und das ist so böse. Und er stellt halt einfach genau das dar, was Tucker Carlson ist, nämlich ein korrupter, widerlicher Vollidiot, der über Leichen geht, um irgendwie Recht zu behalten. Und das hat er da wieder bewiesen und das hat Jon Stewart also wirklich aufs Brillanteste auseinandergenommen. Ja, ich mag den wahnsinnig gern. Es ist so ein kluger, so ein scharfzüngiger Mann und kann ich jedem nur empfehlen, alles zu gucken, was dieser Mann gemacht hat.
Word. Wir müssen aber trotzdem noch kurz zum Sport zurück und kurz einen Tribut an Andy Brehme zollen, der verstorben ist vor 2 Tagen. Vollkommen stimmt, überraschend. Ja. Vollkommen überraschend. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass Andy Prämie jetzt schon stirbt.
Der ist ja auch nicht. Nee, das stimmt.
Und das Leute, wer Andy Prämie nicht kennt, der hat damals in Elber gegen Argentinien 1990 verwandelt. Guter Mann.
Das ist korrekt. Ja. Und was ich jetzt gehört habe, also weil das sind so Sachen, zu der Zeit war mir Fußball halt relativ egal. Aber so Dinge, die man dann so jetzt so liest, ich fände es total krass, der war in Italien Fußballer des Jahres in einer Zeit, als praktisch alle Stars in Italien gespielt haben. Maradona hat da gespielt, Van Basten hat da gespielt, die haben alle in Italien gespielt. Und Andy Prämie ist als Verteidiger Fußballer des Jahres geworden. Und das ist schon, das sagt so, so viel über seine Qualitäten aus. Ja, in den letzten Jahren ist es, ich sag mal, ein bisschen weniger weltmeisterlich geworden, aber deswegen sollten wir ihn so in Erinnerung behalten, wie er ist, nämlich Weltmeister.
Ja, und auch ein stabiler Bundesligaspieler.
ja, mehr als das.
Ja, also wir hatten letztes Mal Franz Beckenbauer und jetzt haben wir Andy Prämie, hoffentlich stirbt bis nächstes Mal nicht noch jemand. Da würde ich aber damit sagen, dass wir auf einer schönen positiven Note enden hier. oder hast du jetzt noch was? Ich habe nämlich nichts mehr.
Außer Hunger. Was ich gerade noch gelesen habe, was ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde, weil es eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, aber nächsten Monat erscheint ein New Game Plus Inhalt zu Spider-Man. Noch ein bisschen schwerer, es gibt neue Kostüme zu erspielen. Also nicht die Welt, aber es ist eine Nachricht, die positiver ist, als dass Andy Prämie tot ist.
Das stimmt. Ich bin ja mal gespannt, es kam ja letztens der neue Trailer raus, oder der Reveal-Trailer mehr oder weniger zu Silent Hill 2, dem Remake, so dieses Gameplay-Trailer-mäßige. Und es sieht ja alles zum furchtbar aus. Das ist alles schrecklich, was ich da sehe.
Das ist eine unfassbare Frechheit, den ersten richtigen Silent Hill 2-Trailer zu machen und man sieht nur, wie Leute rumlaufen und auf Dinge schießen. Was soll denn das? Also wie wenig kann man denn sein Spiel verstehen? Das ist, als würde man Trailer zum neuen FIFA zeigen wollen und man würde 10 Minuten lang nur die Ladebildschirme zeigen.
Die früher cool waren, weil die Songs geil waren.
Ja, aber, ne, und die Musik würden sie aber wegdrehen. Weil
es sein soll muss.
Geheim sein. Ja. Nee, das ist ganz, ganz schrecklich.
Da kann ich dann empfehlen, Turn On Games mit Wolf Speer. Der hat ein super Video drüber gemacht, über die ganze Silent Hill-Thematik und kann euch gerne mal reinziehen. Wolf Speer, eher ein guter Typ. Horror-Podcast, auch Empfehlung von mir. Ich habe den Namen, Kolja heißt der andere, genau. Das ist noch eine Podcast-Empfehlung am Ende. Wer so auf Horrorfilme steht, ist ja ähnlich gelagert wie Genre-Geschehen mit Schröck, Tino Hahn und André Hecker. So in der Art und Weise so ähnlich gelagert. Oder Devils and Demons, um mal die drei großen Horror-Podcasts in Deutschland abzuarbeiten. Damit würde ich sagen, Leute, wir machen den Sack für heute zu oder drehen den Hahn zu. Und den Geldhahn drehen wir zu. Ey, meine Karte sind heute. Ich weiß nicht, was ich ihnen gegeben habe. Ich hab statt zu fressen Heroin gegeben oder LSD oder irgend sowas. Egal. Dann verabschiede ich mich und wünsche euch eine schöne Zeit noch. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, die neue Folge. Wie komme ich denn jetzt auf so eine Scheiße?
Keine Ahnung, ich finde es sehr souverän.
Ja, das war super, bis ich dann irgendwann mich selber abgewürgt hat. Macht's gut, Leute, und ihr kennt den Text.
Richtig, keine Nazis wählen. Tschüss.
Ciao.